Bom dia, buenos dias, calinera, guten Morgen. Ich bin Simon, das hier ist Ausgabe 2 vom Tischlein deck dich Podcast, dem Wirtschaftspodcast. Und ich melde mich hier aus dem Süden Portugals, von der Algarve, aus Portimão, weil, ich mache hier Urlaub, aber das Gute ist auch, man kann hier mal im Sinne dieses Wirtschaftspodcasts beobachten, was so passiert, wenn eine linke Regierung an die Macht kommt und das Spardiktat der Troika abschüttelt, Troika aus dem Land schmeißt und oh Wunder, es gab hier einen Aufschwung, die Wirtschaft boomt, die Arbeitslosigkeit geht zurück und ich finde, Portugal macht auch so rein vom Sehen her einen guten Eindruck. Wenn man da reinfährt nach Faro, dann sieht man einfach schon, wie viel da gebaut wird. Da werden Straßen gebaut, Gehwege und dann in der Innenstadt von Faro sind so viele Presslufthämmer am Werk, dass ich gar nicht meinen Kaffee genießen konnte. Aber das soll mich nicht weiter stören, wenn es der portugiesischen Wirtschaft hilft, sich hier zu befreien aus dieser Talsohle und diese Todesumarmung der Troika abzuschütteln. Das ist doch schön, das ist eine schöne Geschichte und macht wenigstens ein bisschen Hoffnung für die Zukunft unseres Kontinents. Aber es soll heute gar nicht so sehr um Portugal gehen. Dazu mache ich sicher später mal eine Folge. Aber ich habe hier noch andere Themen vorbereitet, aktuelle Themen vor allem über den Handelskrieg zwischen den USA und Europa. Also was führt Trump da im Schilde? Dann wollte ich nochmal zu sprechen kommen auf diesen Artikel von Friederike Spieker, wo sie dieses Tischlein-Deck-Dich-Prinzip einführt, erfindet, beschreibt, was ja der Namensgeber für diesen Podcast war. Dann denke ich, können wir soweit gleich einsteigen mit den Themen für heute. Was ich zuerst nochmal besprechen wollte, war dieser Artikel von Steinhardt, den ich in der letzten Folge besprochen hatte, allerdings ohne Internet, deshalb hatte ich da gar keinen Zugriff auf die richtigen Statistiken, die Steinhardt dann nennt in seinem Artikel. Jetzt kann ich da aber nochmal nachschauen und nur nochmal ganz kurz ein paar Zahlen nachreichen. Also Steinhardt und sein Artikel Der Euro, eine Kolonialmacht. Zuerst mal ein Zitat vom Wirtschaftsberater der Lega Nord, beziehungsweise, ich glaube, sie heißt jetzt ja nur noch Lega. Also der Berater heißt Claudio Borghi und sagt hier in der Financial Times: Since Draghi promised to do whatever it takes, the biggest players in the Italian bonds market has been the ECB, and they fixed the price. Also die EZB ist der größte Player am italienischen Anleihenmarkt. Sie bestimmen im Grunde den Preis nach eigenem Gutdünken. Dem stimmt Steinhardt im Grunde zu und wir haben das ja in der letzten Folge auch schon ausführlich besprochen. Hier jetzt nur noch mal diese Statistik über den genauen Verlauf der italienischen Staatsanleihen bzw. der Zinsen dafür. Da sehen wir nämlich, allein für das Jahr 2018 haben wir hier eben diesen Verlauf, dass es erstmal seit Januar noch unter 0%, unter 0% lag, bei etwa minus 0,25%. Und da lagen die Zinsen eigentlich flach bis in den Mai hinein und dann dieser steile, unglaubliche Anstieg auf 2,6%, also von minus 0,25% auf 2,6%. Das sind jetzt nur die Zinsen für zweijährige italienische Anleihen. Es gibt natürlich auch noch andere Anleihen, aber ich glaube, diese Statistik ist ja schon mal aussagekräftig genug, dass hier auf jeden Fall ein drastische Erhöhung der Zinsen stattgefunden hat. Und die Frage ist eben, wer war dafür verantwortlich? Dazu kann uns vielleicht die nächste Statistik hier ein bisschen weiterhelfen, wo wir nochmal sehen, die EZB kauft eben von jedem europäischen Land bzw. jedem Eurozonenmitglied Staatsanleihen, weil sie im Grunde eigentlich nur die Südländer stabilisieren will, Spanien, Portugal, Italien und so weiter. Die haben es wirklich nötig, dass die EZB das macht. Die könnten eigentlich auch gar nicht mehr überleben. Also der Euro wäre schon auseinandergefallen ohne dieses Anleihenkaufprogramm von Draghi. Und Draghi hat dadurch eben auch sein eigenes Land so ein bisschen über Wasser gehalten, Italien. Auch wenn die Wirtschaft natürlich trotzdem dahin dümmelt, aber das war eben die Garantie dafür, dass es überhaupt noch irgendwie weitergehen konnte innerhalb des Euro. Aber die Perversität ist eben, gut, Draghi kann gar nicht nur italienische und spanische Anleihen kaufen, sondern er muss auch deutsche, niederländische, finnische Anleihen kaufen, wo es so ist, dass nicht nur brauchen diese Nordländer es gar nicht, dass ihre Zinsen stabilisiert werden, sondern es schadet vielleicht sogar eher, weil wir wissen ja, wir kennen ja alle die Klagen in Deutschland über die niedrigen Zinsen. Die Anleger können ihr Geld zur Bank bringen, aber kriegen fast nichts mehr dafür. Und ja, wenn wir uns mal überlegen, wenn die EZB diese deutschen Anleihen nicht kaufen würde, dann würden die Zinsen vielleicht ein bisschen höher liegen und das würde heißen, die deutschen Sparer könnten auch ein bisschen mehr Zinsen einnehmen. Also es ist eben ja, eine der weiteren Absurditäten in diesem Währungsverbund, der eben ja, durch die Charta der EZB bestimmt ist. Und da kann Draghi nicht raus, da muss er sich irgendwie dran halten, irgendwie diese dysfunktionalen Regeln einhalten, die eigentlich nicht einzuhalten sind unter gesunden Menschenverstand. Aber gut, so viel dazu. Jedenfalls hatte ich ja gesagt, die EZB hat ihre Anleihenkäufe bei italienischen Anleihen zurückgefahren. Und zwar ja schon so ab Ende letzten Jahres. Ich meine, gut, sie wussten ja auch, dass die italienische Wahl ansteht. Und dann hier aber nochmal auf jeden Fall ein drastischer Rückgang seit April, Mai diesen Jahres, als sich dann wirklich die Koalitionsgespräche der Populisten anbahnten. Und da sehen wir eben für dieses Jahr, dass Italien, die italienischen Anleihen, davor etwa so ja, knapp 17% des gesamten Kaufprogramms der EZB ausmachten. Und dann stürzen die plötzlich ab auf unter 15%. Also ein Absturz von 2%, was bedeutet, jetzt werden ein mehr deutsche, holländische, österreichische Anleihen gekauft, weniger italienische. Und genau, die Intention dahinter, hatte ich ja gesagt, ist eben, der Regierung schon mal klar zu machen, wo es lang geht in Europa, dass man hier keineswegs demokratisch legitimierte Wahlprogramme einfach umsetzen kann, sondern dass man hier sich im Grunde im Zeitalter der Postdemokratie befindet, wo irgendwelche Bürokraten in Brüssel die Politik bestimmen und die einzelnen Regierungen in den Ländern nur noch dazu da sind, das abzunicken, umzusetzen und dem vielleicht eine kleine Note in die eine konservative oder linke Richtung zu geben. Wobei, naja, ob das funktioniert, funktioniert ja auch in Griechenland nicht. Aber gut, nächste Statistik, eben die Frage, wie viele von diesen italienischen Anleihen werden jetzt von den Banken, also von den italienischen Banken gehalten? Das sind 17,4%. Ausländische Unternehmen, Personen so 36%, sonstige italienische Personen und Unternehmen 27% und die Zentralbank, also die EZB, hält 19%. Aber gut, Wolf Stein hat hier nur nochmal Hinweis, ist die Problematik mit den italienischen Banken, dass eben, wenn die Zinsen steigen auf die Anleihen, dann fallen die Bilanzwerte der Anleihen. Das belastet die Banken der die Bilanzen der italienischen Banken. Die sind ja sowieso schon angeschlagen, weil eine 10 Jahre lange Rezession heißt nichts anderes, als dass viele Unternehmen pleite gehen bzw. ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Darunter leiden die Banken. Sie müssen die Kredite zum Teil abschreiben. Und ja, also hier droht die EZB einfach noch weiter, die Banken in die Knie zu zwingen. Sie droht mit dem Zusammenbruch des Bankensystems, sollte die populistische Regierung nicht irgendwie auf einen Austeritätskurs einschwenken. Genau, also das war hier nur diese Statistik. Was haben wir sonst noch? Vielleicht nur noch hier diesen Schluss von Steinhardt, wo er nochmal auf diesen unsäglichen Spiegelaufmacher zu sprechen kommt. Der Spiegel hat schon recht, wenn er von einer Zeit des Irrsinns spricht und beklagt, dass ganze Nationen systematisch gegen ihre eigenen Interessen entscheiden. Er irrt lediglich beim Ort. Nicht in Italien herrscht der Irrsinn, sondern dort scheint mir den Populisten die Herrschaft der Vernunft eine echte Chance zu bekommen. Genau, der Irrsinn herrscht natürlich in Deutschland und ich hoffe, dass dafür jetzt mal die Zeit gekommen ist, dass die Rechnung kommt und die anderen Länder das einsehen und Deutschland nicht weiter als den Musterschüler sehen, an dem man sich orientieren muss, dessen Rezepte man einfach nur befolgen muss, um hier irgendwie wieder so zum Aufschwung zu finden. Und was Steinhardt dann eben auch noch ansprach, war dieser EWF. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Die Einrichtung eines europäischen Währungsfonds wäre ein eindeutiges Signal, dass die EZB auf keinen Fall eine Zentralbank sein wird, wie andere Zentralbanken, die eben als Lender of Last Resort fungiert, das heißt die Zahlungsfähigkeit der Länder sicherstellt im Krisenfall, also im Krisenfall weiter Kredite vergibt, so wie eben in Griechenland 2010, wenn das Land pleite ist, keine Bank, kein Investor will dem Land mehr Geld leihen, dann kann nur noch die Zentralbank einspringen. Das hat sie ja auch damals schon nicht gemacht, aber das wird jetzt eben nochmal ganz sichergestellt, dass hier nur der EWF einspringt und dieser Währungsfonds, klar, der gibt eben Kredite nur raus gegen harte Auflagen, gegen im Grunde eine nachhaltige Ruinierung der Wirtschaft, wie wir das in Griechenland sehen. Das ist die Bedingung, ihr ruiniert eure Wirtschaft, wir geben euch Kredite, womit ihr eure alten Schulden bezahlen könnt und dann türmen wir diese neuen Schulden da oben drauf. Und so kommt ihr niemals da raus aus diesem Schuldnergefängnis. Das ist doch eine schöne Sache, weil ja, dann haben wir diese Finanzkolonien eingerichtet in Europa und können hier schön unserem deutschen Wahlvolk sagen, schaut mal, wie schön solide wir sind, weil wir haben ja die Griechen, mit denen wir uns vergleichen können. Also im Vergleich zu denen sind wir auf jeden Fall sehr solide und genau. Ja, also das soll es eigentlich dazu gewesen sein. Und diesen ganzen Artikel hatte ich ja letztes Mal schon besprochen. Und für heute hatte ich ein paar andere Themen noch angedacht. Und zwar, um nochmal diesen Namen des Podcasts zu erklären, Tischlein Deck dich Podcast. Da hatte ich ja schon gesagt, dass es auf einen Artikel von Friederike Spieker zurückgeht. Diesen Artikel habe ich nochmal rausgesucht und der ist schon 5 Jahre alt, von 2013. Beschäftigt sich, wie gesagt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Wobei, es soll jetzt nicht um das bedingungslose Grundeinkommen gehen, weil dieses Thema läuft uns ja auch nicht weg. Die Argumente darin sind nach wie vor valide und das sind sie eben seit 5 Jahren, deshalb bleiben sie auch noch sicher ein paar Wochen lang valide, bis wir das dann besprechen. Aber was ich jetzt eben aus diesem Artikel nur ansprechen will, ist das, was Friederike Spieker darüber über den Kapitalismus sagt, weil das eben genau das ausdrückt, was mich auf den Namen dieses Podcasts gebracht hat. Okay. Ich suche diesen Artikel mal hier. Bedingungslose Grundeinkommen. Teil 1. Genau. Tischlein deck dich für jedermann. Das ist eben die Frage hier. Da schreibt Friederike Spieker. Also was ist der gemeinsame Nenner eines bedingungslosen Grundeinkommens und des Kapitalismus an sich? Naja, die Frage klingt verrückt. Wie sollen zwei Systeme gegensätzlicher sein, meint sie da beim Einstieg. Aber die Schnittmenge beider Systeme ist eben in einem Punkt nicht klar. Nämlich im Tischlein-deck-dich-Prinzip. Wer träumt denn nicht davon, dass er immer genau das tun kann, wozu er gerade Lust hat, ohne sich um die Erwirtschaftung der materiellen Basis für das tägliche Leben zu kümmern? Also, das ist eben in beiden Fällen so der Fall. Wir haben einmal beim bedingungslosen Grundeinkommen eben diese 1000 Euro, die für jeden Bürger garantiert werden sollen. Und beim Kapitalismus, klar, da ist diese materielle Basis nicht für jeden Bürger gesichert, sondern nur für einige wenige Kapitalbesitzer. Und die können davon nicht nur leben, das ist da eine Untertreibung, sondern die können da wirklich satte Gewinne einfahren, ohne eben irgendetwas Produktives zu tun, sondern können einfach die Zinsen einstreichen. Und wie gelangt man zu einem Vermögen, fragt Friederike Spieker. Durch Erbschaft erstens, zweitens durch Spekulation an den entfesselten Finanzmärkten und drittens vielleicht sogar mal durch eine tatsächlich produktive Idee, die sich so gut vermarkten lässt, dass derjenige, der sie hat oder umsetzt, zu größeren Mengen Geld kommt. Diese dritte Variante, zu Vermögen zu gelangen, gibt es auch heute noch. Selbst wenn sie relativ seltener geworden ist als etwa die Finanzspekulation. Ja, und dann noch eine vierte Möglichkeit, etwas vom laufenden Einkommen zu sparen, wobei dieser Weg eben auch nur den wenigen Glücklichen offen steht, die überhaupt genug verdienen, dass sie von ihrem Einkommen so viel sparen können, damit sie irgendwann mal ein hübsches Vermögen anhäufen, von dessen Zinsen sie dann wirklich leben können. Also, das heißt, wer nicht viel mit seiner Arbeit verdient, der kann auch nicht viel sparen und bleibt daher dem kapitalistischen Tischlein decklich für alle Zeiten mehr oder weniger fern. Naja, also was also der Gedanke dieses Kapitalbesitzers, wenn er da an seinem Tisch sitzt mit seinem ganzen Kapital und dann einfach die Zauberformel spricht, Tischlein decklich, dann sagt sie hier, naja, er pflegt eben die Vorstellung, dass Güter dank des Kapitalstocks ohne Arbeit entstehen können. Also er wartet mit den Händen im Schoß auf seine Zinserträge. Er glaubt also, sein Kapital wäre die völlig ausreichende Bedingung dafür, dass Güter produziert werden, die ihm sein tägliches Leben ermöglichen. Das ist aber eben falsch. Also es braucht nicht nur dieses Kapital, sondern es braucht immer auch Arbeit dazu. Also diese Güter können niemals erwirtschaftet werden, können niemals anfallen, wenn nicht irgendjemand mit Hilfe des Kapitalstocks, den der Kapitalist da hat, irgendwas Produktives macht, irgendwas konkret arbeitet. Also menschliche Arbeit muss da immer dahinter stecken. Es ist eben falsch, diese Redenswendung, dass Geld für uns arbeitet, wenn wir es auf die Bank bringen. Nein, es ist nicht das Geld, das arbeitet, sondern es sind immer Menschen. Wir bringen das Geld auf die Bank, aber dann müssen wir es eben darauf verlassen, dass es jemand gibt, der es von dort aus aufnimmt, ein Unternehmer zum Beispiel, der einen Kredit aufnimmt und damit irgendwas Produktives tut, irgendwas anstellt, was dann tatsächlich Güter produziert und einen Gewinn erwirtschaftet und nur auf diese Weise können eben die Zinsen anfallen. Nur auf diese Weise kann sich der Tisch des Kapitalbesitzers tatsächlich decken. Und warum kann sich also dieser Kapitalbesitzer einfach so darauf verlassen, dass das irgendjemand schon machen wird? Also warum überhaupt sollte jemand so blöd sein, für ihn zu arbeiten, wo er doch einfach nur die Hände in den Schoß legt? Ja, klar, weil irgendwer wird schon mit dem Kapitalstock etwas anfangen und Güter herstellen, weil jeder Arbeiter überleben will, sagt der Kapitalist und reibt sich die Hände. Ja, das ist eben der Punkt. Der Kapitalist kann sich hier auf die Not der Menschen verlassen, dass die Menschen eben sagen, ich will da überleben, ich brauche ja Geld zum Leben und deshalb ist dieses Geld, das der Kapitalbesitzer da hat und auf die Bank trägt, eben immer nachgefragt und wird immer irgendwie aufgenommen werden, selbst wenn es nur wenige Zinsen gibt, so wie heute. Aber irgendwer wird das eben immer aufnehmen und was Produktives damit anstellen. Ja, soweit zu diesem Artikel. Ich will da jetzt nicht weiter aufs BGE eingehen, obwohl das wirklich sehr interessant ist, was Frau Spieker da schreibt. Das werde ich später nochmal behandeln. Aber es gibt jetzt ein anderes Thema, was aktueller ist, nämlich der Handelskrieg zwischen den USA und Europa. Da möchte ich jetzt damit einsteigen. Und zwar wissen wir ja, Trump hat diese Zölle verhängt und jetzt werden Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Es geht drunter und drüber, man weiß nicht, was soll man davon halten. Also, es gibt dazu eben einen Artikel von Paul Steinhardt, der heißt Trumps Probleme gibt es gar nicht. Natürlich ironisch gemeint. Er legt dann dar, warum es diese Probleme sehr wohl gibt und dass man eben in Deutschland nur den Kopf in den Sand steckt und sie zu ignorieren versucht. Also gut, schauen wir uns erstmal an, was ist eigentlich das Wirtschaftsmodell in Deutschland. In Deutschland werden fast 50% der im Inland produzierten Güter ins Ausland verkauft. Das heißt also, unsere Wirtschaft hier, unsere Konjunktur ist sehr stark abhängig davon, dass das Auslandsgeschäft boomt. Und hier gibt es eben einen Ökonomen, Stefan Kotz, der errechnet hat, dass das Wachstum in Deutschland mehr als doppelt so stark vom Geschäft mit dem Ausland als mit dem im Inland getragen wird. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel 1,5% BIP-Wachstum haben im Jahr, dann gehen davon etwa 1% allein auf dieses Exportgeschäft zurück. Also allein auf diesen 8% Handelsbilanzüberschuss, den wir da haben, und nur 0,5% dieses Wachstums gehen wirklich auf die Binnennachfrage zurück. Das heißt, Deutschland ist hier in extremer Weise abhängig vom Ausland. Und das ist eben nicht nur seit ein paar Jahren so, sondern das ist im Grunde schon seit Beginn der Bundesrepublik das wirtschaftliche Motto gewesen, dass man sagt, wir müssen eben einfach immer niedrigere Inflationsraten erzielen als unsere Partner. Dann kann man nämlich einen Vorteil gewinnen im internationalen Handel. Also niedrige Inflation heißt, die Löhne hier in Deutschland steigen weniger stark als in den USA. Und das heißt, unsere Güter werden im Vergleich zu den USA-Gütern dann immer billiger. Aber was ist jetzt überhaupt, also die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man überhaupt mal ein System von festen Wechselkursen hat, weil wenn man jetzt zum Beispiel unterstellen würde, dass wir einen Finanzmarkt haben, der das alles korrekt bewertet, die Inflationstendenzen, und der das immer wieder aufwiegt, dann würde es automatisch dazu kommen, dass so eine Währung mit niedriger Inflation wie die D-Mark damals dann im Laufe der Zeit aufwertet und der Dollar dann abwertet im Vergleich, und dann werden diese deutschen Vorteile einfach wieder zunichte gemacht. Also die schöne Lohnzurückhaltung, dass die Arbeiter da den Gürtel enger geschnallt haben und weniger Lohn akzeptiert haben, das wäre so mit einem Streich zunichte gemacht, wenn einfach der Dollar abwertet, weil durch einen schwächeren Dollar haben die US-Exporteure dann wieder den Vorteil auf ihrer Seite, beziehungsweise diesen deutschen Vorteil dann wieder ausgeglichen. Es ist aber dieses Bretton Woods-System, das nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland diese festen Wechselkurse garantierte und damit diese Strategie überhaupt erst ermöglichte. Also heute haben wir das natürlich so nicht mehr zwischen dem Dollar und dem Euro, aber innerhalb des Euro haben wir eben nichts anderes als ein System fester Wechselkurse, weil der Wechselkurs zwischen Deutschland und Frankreich ist immer 1:1. Das heißt, Deutschland muss einfach nur genau das machen, niedrigere Lohnerhöhungen als in Frankreich. Die Franzosen können sich nicht wehren durch eine Abwertung, und schon hat man diesen Vorteil gewonnen, ohne dass die Franzosen irgendwas dagegen machen könnten. Und das Ergebnis ist natürlich, dass die deutsch-französische Handelsbilanz stark in die eine Richtung weist, ein starkes Ungleichgewicht entwickelt. Das heißt, Frankreich geht ins Defizit, Deutschland geht in den Überschuss, und genau das sehen wir ja, hat sich so ergeben im Euro. Aber gut, nochmal zu den USA und Deutschland. Da sehen wir auch, seit 1998 bis 2017 ist es Deutschland gelungen, eigentlich immer mit der Inflation unter den USA zu bleiben. Das heißt, immer diese Vorteile mitzunehmen, die sich da ergeben. Zumindest wenn der Wechselkurs nicht angepasst wird. Aber das sehen wir hier auch. Eine Statistik zum realen effektiven Wechselkurs zwischen USA und Deutschland Das heißt also, der normale nominale Wechselkurs US-Dollar gegen Euro, aber eben bereinigt um die Inflationstendenzen. Das heißt, was an den Devisenmärkten da so, ja, da so austariert wird als Wechselkurs, das spiegelt ja nicht notwendigerweise wieder diese Inflationsdifferenzen, weil die Finanzmärkte eben da nicht dazu in der Lage sind, so wie das die Neoklassik unterstellt, dass da also immer der perfekte Preis gefunden würde, der perfekte Wechselkurs, der genau die Knappheit hier von Kapital und Arbeit widerspiegelt in dem einen und anderen Land. Deshalb muss man hier nochmal drauf schauen, realer, effektiver Wechselkurs. Also das heißt, hat Deutschland hier Vorteile gewonnen gegenüber den USA oder nicht? Und da sehen wir ganz klar, zwischen 1998 und 2017 zeigt dieser effektive Wechselkurs klar nach unten. Ja, von einem Index von 110 am Anfang 1998 entwickelt sich der Wechselkurs runter auf so 95 bei 2017. Also ein Abfall um über 10 Prozentpunkte. Und das zeigt eben ganz deutlich, ja, der Euro hat abgewertet seit damals gegenüber dem US-Dollar. Und das heißt nichts anderes, als dass die EU bzw. Eurozone-Exporteure da Vorteile dazugewonnen haben und die US-Exporteure dementsprechend benachteiligt wurden. Jetzt schreibt Steinert hier so, ja, aus Sicht der deutschen Politik gibt es da gar keinen Grund, irgendwas zu ändern, denn ja, alle sind eben schon so dran gewöhnt an dieses Modell. Es ermöglicht eben ein relativ hohes Konsum- und Beschäftigungsniveau, wobei ich sagen würde, nee, das mit dem Konsum stimmt ja nicht, aber Beschäftigung, klar, also wir haben hier zwar immer noch 3-4 Millionen Arbeitslose, aber das ist natürlich weniger als in anderen europäischen Ländern und das geht eben allein auf Kosten dieses Modells, dass wir hier die Arbeitsplätze eben den anderen Europäern entzogen haben, sie nach Deutschland verlagert haben und dadurch diese Beschäftigung garantieren können. Aber ja, da schreibt er dann, alle Unternehmen und Leistungsträger sind glücklich, da sie glauben, niedrige Löhne bedeuteten für sie alle höhere Profite und vor allem, ja, egal. Aber jedenfalls, das ist der interessante Punkt, was, glaube ich, auch Robert Miesig mal so sagte, ja, die Deutschen, die sind ja alle so glücklich, dass sie, oder alle so stolz darauf, dass sie so wenig verdienen. Also Miesig, das ist dieser österreichische Journalist, der da einen guten Punkt hat, dass dieses Setup in Deutschland einfach schon so internalisiert ist, also schon so klar ist, natürlich brauchen wir niedrige Löhne, um uns hier diesen Vorteil im internationalen Wettbewerb zu verschaffen. Das ist in Deutschland ganz klar so verankert im Diskurs. Es ist ganz klar, naja, wenn die Chinesen hier angreifen, wie sollen wir uns wehren? Wir können uns doch nicht wehren gegen diese niedrigen Löhne aus China. Da bleibt nur die Option, Löhne weiter drücken. Das müssen wir alle akzeptieren. Das können wir alle verstehen. Ja, und da schreibt Steinhardt, in gewissem Sinne ist das deutsche Wirtschaftsmodell in einem gesellschaftlichen Gleichgewicht, das nur durch einen externen Schock gestört werden kann. Das ist eben ein guter Punkt. Und ich hoffe, dass Trump dieser Schock sein kann, dass Trump da jetzt wirklich mal reingrätscht und dieses Modell nachhaltig in Stücke haut, weil das kann eben so nicht weitergehen. Und der springende Punkt ist, dass die Amerikaner ja noch nicht mal die Hauptleidtragenden davon sind, sondern eben die anderen Europäer, die da zusammen mit Deutschland gefangen sind in dieser gemeinsamen Währung. Naja, was ist es denn jetzt aber, um bei Trump zu bleiben? Was ist es denn, was ihn wirklich stört an dieser unausgeglichenen Handelsbilanz? Also es stört ihn natürlich nicht, dass Deutschland gute und günstige Produkte in den USA verkauft, nur eben die Tatsache, dass Deutschland nicht in gleicher Höhe aus den USA Produkte kauft. Trump stören die Defizite, weil sie in Amerika Arbeitsplätze kosten. Also, das muss man sich vergegenwärtigen. Das ist eben nun mal immer Fakt, wenn man hier ein Überschussland hat, dann bedeutet dieser Überschuss, dass in diesem Land Arbeitsplätze gewonnen werden können. Weil in diesem Land werden ja Produkte hergestellt, die in einem anderen Land konsumiert werden. Das heißt, Deutschland entzieht den USA Nachfrage und kann diese Nachfrage befriedigen, dadurch, dass in Deutschland die Arbeiter beschäftigt werden. Also die stehen da in Lohn und Brot und eben nicht in den USA. Wenn man jetzt mal überlegen würde, was wäre, wenn die Bilanz ausgeglichen wäre bei 0%, naja, dann wäre es eben möglich, in den USA mehr Leute zu beschäftigen. Das heißt, es gehen bei einem solchen Defizit gehen für die USA zwingend Arbeitsplätze verloren, die man sonst haben könnte, wenn man eine ausgeglichene Leistungsbilanz mit Deutschland hätte. Genau, dann mal zu diesem Punkt, was könnte Deutschland machen, um diese Ungleichgewichte zu beseitigen? Natürlich die Löhne kräftig erhöhen. Warum? Weil wenn die Löhne steigen, dann verlieren die deutschen Unternehmen an Wettbewerbsfähigkeit. Das ist genau das, was passieren muss. Im Gegenteil zu dem Dogma der deutschen Politik, der deutschen Diskussion, wo man den Eindruck gewinnen kann, es ginge immer nur darum, in eine Richtung zu arbeiten, immer nur mehr Wettbewerbsfähigkeit, immer mehr, mehr, mehr. Was einfach grotesk ist, wenn man schon einen Überschuss hat von 250 Milliarden pro Jahr, dann ist nicht die Frage nach mehr Wettbewerbsfähigkeit entscheidend, sondern nach weniger, weil sonst kein ausgeglichener Handel mehr stattfinden kann und weil ein solcher Handel auf Dauer eben kein freier Handel mehr sein kann, weil die anderen Länder systematisch benachteiligt werden und sich eben irgendwann wehren müssen. Also sie können das nicht ewig mitmachen, dass sie hier diese Defizite gegenüber Deutschland einfach aufnehmen, nur weil Deutschland nicht in der Lage ist, seine Wirtschaft durch Binnennachfrage am Laufen zu halten. Und weil Deutschland kein anderes Wirtschaftsmodell kennt, als sich auf den Export zu verlassen und sich auf die ausländische Nachfrage zu verlassen. Also, es braucht kräftige Lohnerhöhungen in Deutschland. Na klar, das wird es nicht geben, hat es nicht gegeben, wird Deutschland niemals machen, zumindest nicht, wenn man Deutschland nicht dazu zwingt. Gut, dann noch die Frage, was machen eigentlich die deutschen Ökonomen? Deren Hauptaufgabe scheint ja zu sein, dieses deutsche Wirtschaftsmodell zu legitimieren, irgendwelche Rechtfertigungen dafür zu finden. Und da waren sie eben kreativ und haben gesagt, klar, zwar ist es nun so, dass die EU gegenüber der USA einen Überschuss hat von 153 Milliarden, aber man müsse ja auch beachten, dass bei Dienstleistungen die USA wiederum einen Überschuss von 51 Milliarden hätten. Also diese Dienstleistungen, das ist natürlich klar, da gibt es mehr Unternehmen wie Netflix und Facebook, die hier einfache Dienstleistungen erbringen, als das andersrum in den USA, als es da europäische Unternehmen geben würde. Und ja, das sind eben diese 50 Milliarden, die man dann also vielleicht noch rausrechnen könnte aus diesen 150 Milliarden. Das verstehe ich ja auch nicht ganz. Aber egal, jedenfalls das andere Argument der deutschen Ökonomen bezieht sich auf die sogenannten Primäreinkommen. Und Primäreinkommen sind eben Gewinne von amerikanischen Unternehmen, die hier in Europa anfallen und die dann zurücküberwiesen werden in die USA. Da ist es eben auch so, die USA haben da einen Überschuss, das heißt Apple macht hier mehr Gewinne und überweist dann das dann wieder zurück, als andersrum BMW in den USA Gewinne macht und das dann wieder zurück überweist. Ja, aber genau, Steinhardt schreibt hier eben noch dazu, ja gut, diese Primäreinkommen, dieser Überschuss der USA bei Primäreinkommen, der ist da schon eingerechnet in dieses Leistungsbilanzsaldo zwischen USA und Deutschland. Und dann macht er hier auch noch einen interessanten Punkt, nämlich die Frage, naja, diese Gewinne bei den Primäreinkommen, warum fallen die eigentlich an? Also ist das wirklich so, dass da in Europa Leistungen erbracht wurden von Apple, Facebook, Google und so weiter und die dann diese Gewinne dann zurücküberwiesen werden? Oder ist es nicht viel eher so, dass man darauf schauen muss, naja, diese Unternehmen haben ihre Sitze überall in Irland, in den Niederlanden, in diesen europäischen Steueroasen und vielleicht fallen diese Gewinne einfach nur deshalb an, weil diese Unternehmen so kreativ in ihrer Steuerakrobatik sind, das heißt, die Steuern eben dadurch drücken können, dass die EU nicht in der Lage ist, eine angemessene Besteuerung für internationale Konzerne zu finden. Und ja, das ist eben das, woraus sich diese Gewinne speisen könnten, wo man im Umkehrschluss sagen muss, naja, in den USA kann das natürlich für europäische Unternehmen nicht so gut funktionieren, weil da die Steuergesetzgebung zwar auch nicht ganz einheitlich ist, aber vielleicht schon ein Stück einheitlicher als in Europa, weil es sich eben um einen Staat handelt mit einer Bundesregierung. Und es gibt natürlich auch in den USA diese Steueroasen wie Delaware, aber ja, ich denke mal, wahrscheinlich hat das einfach nicht dieses Ausmaß erreicht wie in Europa. Und genau, das könnte also ein interessanter Punkt sein, wo man schließen könnte, naja, dann sind diese Primäreinkommen eigentlich auch egal, weil es geht ja gar nicht um wirkliche Leistungen, die erbracht wurden, sondern nur darum, dass ein bisschen Steuern gespart wurden. Aber gut, selbst wenn man eben diesen Primärsaldo herausrechnet, dann ergibt sich das Bild, dass die EU eben nur noch einen Überschuss von 90 Milliarden hätte und Deutschland dann noch 60 Milliarden gegenüber den USA. Aber gut, das wäre dann immer noch ein Überschuss und ja, genau. Dann gibt es noch einen Artikel zum gleichen Thema von Heiner Flassbeck, wo Heiner Flassbeck mal die Frage aufwirft, was könnte Trump eigentlich statt seinen Zöllen machen? Also er versucht jetzt hier diese Zöllen irgendwie bilateral mit allen Ländern das zu klären, jedem das aufs Auge zu drücken und so irgendwie die Leistungsbilanz wieder ins Lot zu bringen. Aber, sagt Flassbeck, es gäbe hier wirklich einen sehr viel einfacheren Weg, nämlich einfach durch eine Abwertung des Dollars. Trump hat die Kontrolle über die Zentralbank. Die Zentralbank kann Geld drucken und damit den Dollar schwächen. Und das würde das ganze Problem, das er jetzt so in Minischritten angeht, auf einen Schlag lösen. Und der Vorteil natürlich, es gäbe keinen Justin Trudeau, der sich dann darüber beschwert, wie unfair das alles wäre, dass er jetzt Vergeltungszölle einführen müsste. Nein, weil also der Dollar wertet einfach ab und wer soll dann noch sagen, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Es gibt im internationalen Währungssystem, also es gibt im Grunde kein internationales Währungssystem, sondern die Wechselkurse flottieren da einfach frei und niemand kann sagen, was jetzt der objektiv richtige Wechselkurs ist. Und wenn der Dollar abwertet, ja gut, was soll man da machen? Niemand kann da irgendwas dagegen setzen, außer vielleicht gut seine eigene Währung auch abwerten. Aber das ist eben nicht so einfach und wäre jedenfalls für Trump eine sehr viel effektivere Methode, statt diese ganzen Zölle, die jetzt allerlei Effekte haben und die überhaupt nicht, vielleicht überhaupt nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen werden. Das heißt also, das wäre eine Möglichkeit für Trump und auf der anderen Seite, denke ich, wäre für ihn auch sehr viel schlauer, diese ganze Diskussion, wenn er das schon mit den Zöllen macht, eben zu verlagern, also von der EU hin zu Deutschland, weil es eben Deutschland ist, mit dem er vor allem dieses Problem hat und die gesamte EU, naja, hat dann nur noch, wie gesagt, einen geringfügig höheren Überschuss als Deutschland alleine gegenüber den USA und er könnte sich deshalb an die Seite der Südeuropäer stellen, Italien, Spanien und so weiter und denen sagen, naja, ihr sitzt doch im gleichen Boot wie ich, ihr seid jetzt auch die unter diesen deutschen Exportüberschüssen leidet und wir müssen hier gemeinsam was dagegen tun. Das wäre eine schlauere Lösung, aber es ist auch klar, dass das ganze, die ganze Struktur der EU ist eben so aufgebaut, dass es nicht möglich ist, mit einzelnen Ländern Handelsgespräche zu führen. Deutschland hat gar keinen Handelsbeauftragten, sondern man muss sich dann immer an den EU-Handelsbeauftragten wenden. Und das ist eben das Problem, warum Trump das jetzt so macht. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Aber jedenfalls nur noch eine nette Anekdote hier von Flassbeck, wo er hier schreibt, aus seiner Zeit als UN-Wirtschaftswissenschaftler, Wirtschaftsberater, war ja mal lange Zeit. Oder Trump, da gab es ein Treffen mit Larry Summers. Vor 20 Jahren schreibt er hier, Larry Summers, der eben auch in verschiedenen amerikanischen Regierungen eine wichtige Rolle spielte. Ich denke, er war sicher auch mal Finanzminister. Und dann 2008, im Nachgang der Krise, hat er dann diese ganze Abwicklung der Banken vorangetrieben und sich da was einfallen lassen, wie man das ganze Chaos jetzt löst. Also Larry Summers ist ein bekanntes Gesicht in der US-Finanzpolitik. Und der hatte da eben ein Gespräch mit Hannah Flassbeck und sagte eben, naja, die amerikanischen Administrationen haben eigentlich seit Beginn der 80er Jahre die Hoffnung aufgegeben, einmal auf eine deutsche Administration zu treffen, in der man ernsthaft internationale Fragen wie den Ausgleich der Handelsbilanzen oder die Anregung der globalen Konjunktur diskutieren könnte. Das ist eben genau der Punkt, diese wirtschaftspolitische Blindheit in Deutschland. Deutschland ist eben ein Land, das so ja, auf einer Insel lebt, das sich irgendwie nicht richtig beschäftigen will mit der Welt und mit der Weltkonjunktur. Und wenn man dann zum Beispiel solche Krisen überwinden will wie 2008, dann ja, weiß man in Deutschland gar nicht, was man machen soll. Man hat jahrelang diesen Keynesianismus verteufelt, diese staatliche Anregungspolitik durch Investitionen und hat es auch noch nach der Krise, glaube ich, hat zum Beispiel der Finanzminister Steinbrück das auch noch völlig zurückgewiesen. 2008 hat die britische Regierung dafür gegeißelt, dass sie hier einen krassen Keynesianismus fahren, um die Krise abzufedern. Und was macht die Bundesregierung ein paar Monate später? Bringt eben diese Konjunkturpakete auf den Weg, weil sie dann doch irgendwie auch nicht mehr weiter weiß und genau diese keynesianische Krisenpolitik dann doch wieder machen muss. Aber genau, das hätte eben noch nicht mal gereicht. Also Deutschland wäre aus eigener Kraft niemals aus dieser Krise 2008 wieder hervorgekommen, sondern man musste sich verlassen auf die USA einerseits und dann vor allem eben auch auf China. Die waren es, die diese Drecksarbeit erledigen mussten und für die Anregung der weltweiten Konjunktur sorgen mussten. Also Deutschland macht sich hier wirklich einen schlanken Fuß, verlässt sich auf andere und will hier gar nichts wissen von Globalsteuerung, wie das eben zum Beispiel in diesem Gesetz von 1967 festgeschrieben wurde. Genau, da gab es ja dieses interessante Gesetz unter dem Wirtschaftsminister Karl Schiller, Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, wo die vier Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik festgeschrieben werden, wo gesagt wird, wir brauchen eine stabile, niedrige Inflation, niedrige Arbeitslosigkeit bzw. Vollbeschäftigung. Dann brauchen wir ausgeglichene Handelsbilanzen, das ist auch interessant. Damals hatte man eingesehen, dass man durchaus darauf hinarbeiten muss, die Handelsbilanzen auszugleichen. Und gut, was war jetzt der vierte Punkt? Ist mir gerade Handelsbilanzen, Arbeitsplätze, Inflation, Wachstum, einfach wahrscheinlich Wirtschaftswachstum, glaube ich. Ja, aber jedenfalls gab es damals eben dieses Bewusstsein dafür, dass man nicht einfach so wie heute nur nach sich selbst schauen kann und diese Meinung vertreten kann, Exportüberschüsse sind immer gut, da gibt es gar kein Problem, gibt sich gar kein Problem für die anderen Länder, sondern damals hatte man diese klare Idee, wir müssen hier auf einen Ausgleich hinarbeiten mit den anderen Ländern, wir können nicht ewig die anderen Länder ins Defizit treiben. Genau, aber dieses Bewusstsein ist eben verloren gegangen seit den 80ern, wie Flassbeck hier beschreibt. Und ja, ich schaue mal, ob es sonst noch was Interessantes in diesem Artikel gibt. Also in dieser Zusammenhang, dass ein Defizit, ein Handelsbilanzdefizit muss eben immer über Kredit finanziert werden. Das heißt, diese 250 Milliarden an Exportüberschüssen sind gegenfinanziert durch Schulden des Auslands. Deutschland verlässt sich hier auf Auslandsschulden, jedes Jahr 250 Milliarden. Was schon absurd ist, wenn man sich die Debatte zu Schulden in Deutschland anguckt, wo es heißt, der Schuldner ist immer schuld. Ja gut, auch wenn der Schuldner schuld ist, Leute, warum zwingt ihr dann die Ausländer jedes Jahr in neue Schulden von 250 Milliarden? Also, beziehungsweise wenn ihr schon dieses Wirtschaftsmodell fahren müsst, ja, warum sagt ihr dann nicht den Südeuropäern, okay, eure Schulden werden irgendwann abgeschrieben, weil ihr müsstet diese Schulden ja machen, damit unsere Wirtschaft am Laufen bleibt. Also die Schulden des spanischen Staats, des italienischen und so weiter, die sind im Grunde nichts anderes als die Kehrseite dieses deutschen Exportüberschusses. Und ja, das ist ein Zusammenhang, der in Deutschland nicht wahrgenommen werden kann oder darf oder wie auch immer. Genau. Dann schreibt er noch, Überschüsse und Defizite sind ein globales Nullsummenspiel. Und das heißt eben, für diese 250 Milliarden Überschuss muss irgendein anderes Land, beziehungsweise verschiedene andere Länder, müssen dann insgesamt diese 250 Milliarden wieder ausgleichen und dafür ins Defizit gehen in dieser Höhe. Das ist ein globales Nullsummenspiel und daraus folgt eben nicht, dass der internationale Handel an sich ein Nullsummenspiel wäre, wie das immer wieder von deutschen Ökonomen als Strohmann-Argument gegen Trump aufgebaut wird. So, da wird gesagt, ja, der glaubt ja, Handel wäre ein Nullsummenspiel, bei dem der eine gewinnt, der andere verliert. Nein, das ist eben nicht der Punkt, sondern klar können alle profitieren von fairem Handel, wie Trump sagt, aber er muss eben tatsächlich fair sein und ein Handel, bei dem es so krasse Ungleichgewichte gibt, wie das derzeit der Fall ist mit Deutschland, der kann niemals fair sein, der kann niemals nachhaltig sein auf lange Sicht. Dann ja, kommt er hier auch nochmal auf die Primäreinkommen zu sprechen. Da würde ich mir schon noch eine nähere Erklärung wünschen. Vielleicht kann ich da auch nochmal nachrecherchieren. Aber ich denke, für heute soll es das auf jeden Fall mal gewesen sein. Ich denke, da habe ich schon einiges hier angesprochen zu diesem Handelskrieg. Es gab jetzt eben auch noch einen Artikel von Paul Steinhardt, aber ich glaube, da können wir dann vielleicht nächstes Mal nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ja, ich habe mir hier schon noch einige andere Themen aufgeschrieben, die ich alle noch für die nächsten Episoden vorbereitet habe, aber für heute glaube ich, ist es jetzt auf jeden Fall mal genug. Ich will das ja auch nicht zu lang werden lassen, wenn ich hier so lange allein reden muss. Ist das auch ziemlich anstrengend, deshalb, wie gesagt, ja, mein Hinweis, dass ich gerne auch offen wäre noch für andere Teilnehmer hier, wobei es schon ein bisschen schwierig ist, wenn ich so auf Reisen bin, also klar, es wäre dann vielleicht besser, wenn ich mal fest an einem Ort bin für längere Zeit, dass man da etwas einrichten könnte. Aber solange ich hier so durch die Gegend reise, wird das ziemlich schwierig sein. Aber nichtsdestotrotz, meldet euch doch mal oder schreibt in die Kommentare, was ihr von dem Podcast so haltet, was ihr noch für Ideen habt, für neue Quellen. Ich verlasse mich hier natürlich ziemlich auf Makroskop, wobei ich da schon auch noch andere Artikel besprechen will, weil es soll gar nicht so sehr nur um ökonomische Zusammenhänge gehen, sondern es soll vor allem auch ein bisschen um die Frage gehen, was sind eigentlich die emotionalen Grundlagen unserer Wirtschaft, also was ist eigentlich das, was so der Normalbürger über unser Wirtschaftssystem denkt und was sind da die Hindernisse, beziehungsweise die festgefahrenen Vorstellungen, die uns nicht erlauben werden, da einfach den Kapitalismus zu hinterfragen, wenn wir daran was ändern wollen an diesem Wirtschaftssystem. Aber ja, für heute jedenfalls mal vielen Dank fürs Zuhören. Es ist jetzt wieder schon fast eine Stunde geworden, aber es macht einfach Spaß zu podcasten und ich werde dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch nochmal eine neue Folge aufnehmen. Bis dahin, macht's gut, ciao, lasst euch gut gehen, bis dann.